Ja, vielen Dank für diese sehr freundliche Begrüßung. Ich bin schon gesegnet. Das wäre es dann eigentlich schon. Ich bin wirklich gesegnet durch eure herzliche Aufnahme, durch die Gemeinschaft, durch den Lobpreis. Habe ich nicht mit gerechnet. Ich bin hier reingekommen und habe ein Gefühl gehabt, ich komme nach Hause. So oft war ich jetzt auch noch nicht hier, aber das ist, glaube ich, ein ganz schönes Kompliment. Wenn eine Gemeinde das vermittelt, man kommt nach Hause. So ist es mir gegangen heute Morgen. Meistens, wenn man irgendwo dient, jedenfalls mir geht es so, dann ist man so ein bisschen verkrampft, ein bisschen verspannt. Ich habe auch auf die Uhr geguckt, damit ich ja nicht überziehe und Leute genervt sind, weil das mit dem Essen nicht hinhaut und sowas. Ja, zu meiner Person werde ich noch das eine oder andere sagen. Jetzt, ich bin verheiratet, letztes Jahr selber Hochzeit gehabt. Ich bin seit 1976 in der Freien Christlichen Jugendgemeinschaft, in der Drogenarbeit, also jetzt über 33 Jahre. Wir haben ein Reha-Zentrum, habe ich schon erzählt, da wird doch gleich noch was drauf draus deutlich werden aus meinem Wort heute Morgen. Wer mehr noch von uns sehen will oder so weiter, wir haben zwei Bücher, die habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon mal gezeigt hier. Einfach um festzuhalten, was da in Lüdenscheid passiert. Das ist hauptsächlich Lebensgeschichten von Leuten, die in Sucht und Verlorenheit waren, in Kriminalität und sowas. Wir geben das weiter in Gefängnis und an solche Orte, wo halt so eine Not ist. Spannende Geschichten teilweise. Alles geht es darum, wie Menschenleben verändert wurden durch Jesus. Wir haben in jedem Buch so einen Teil hinten drin, wo wir versuchen, so einen geistlichen Background über Sucht oder auch über so eine Arbeit so ein paar Sachen zu machen. Manche denken, das wären nur Geschichten. Nur, dass man es mal gesagt hat. Und wir haben noch so einen Flyer mit, falls irgendjemand Adresse will oder irgend sowas von uns, kann man hier bei uns erfragen. Ja, ich habe schon beim Miteinander beten eben so ein Wort gleich im Sinn gehabt. Das steht im Psalm 84. Der Vogel hat ein Haus gefunden, die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen, deine Altäre, Herr Zebaoth. Dieses Nest gefunden. Nestwärme. Ich glaube, jetzt die Zeit, also wir sind jetzt hierher gefahren. Vorgestern bin ich noch Motorrad gefahren. Ich fahre gerne Motorrad durch schöne Landschaft. Das passt dann irgendwie nicht mit 15 Grad und Frühlingssonne. Und dann steht irgendwo ein Hirsch in der Landschaft, so ein Lichthirsch, also so ein Weihnachtsvorbote. Das ist befremdend, so ein Elch da in irgendeinem Garten zu stehen oder die ganze Weihnachtsdeko. Aber jetzt allmählich wird es hinhauen. Nächste Woche haben wir ersten Advent und dann wird es schon, bis dahin werden wir schon kalt genug haben, dass man sich dann auch freuen kann über diese Deko. Es gibt ja so Leute, die also da sehr gegen sind. Ich persönlich liebe diese Zeit. Ich bin auch versöhnt mit dem Fest. Ich bin, das drückt Geborgenheit aus und Nestwärme. Ich glaube, die Menschen, die das zu Hause nicht haben, die stehen mit Kriegsfuß auf der ganzen, also mit der ganzen Maskerade, die jetzt so losgeht. Ich muss auch nicht in jedem Supermarkt Jingle Bells hören und Last Christmas, I give you my heart. So, das habe ich vorgestern auch das erste Mal gehört. Nun denn, ne? Da hat jeder so seine Meinung darüber. Aber ich weiß halt, wenn das mit der Nestwärme nicht stimmt, mit der Geborgenheit nicht stimmt, dann steht man auf Kriegsfuß mit den ganzen Wochen, die vor uns liegen. Und seitdem ich Jesus kenne, habe ich das wieder. Ich habe ein Zuhause gefunden. Ich persönlich komme auch aus Obdachlosigkeit, aus Kriminalität und so weiter. Da sage ich gleich noch einen Satz zu. Der Markus hat das ja erwähnt, fand ich ganz interessant, solche Begegnungen. Aber das ist so etwas Köstliches, wenn man ein Zuhause hat. Natürlich mit Familie, mit Kindern, Eltern, Großeltern und so weiter. Ne? Du hast mir gerade deine Enkelkinder hier gezeigt, Günther. Das ist was ganz Tolles. Aber darüber hinaus gibt es noch ein tieferes Zuhause, nämlich das Vaterhaus Gottes. Und die Gemeinde ist der Ort, wo das gelebt wird, wo das sein sollte. Da wird es auch attackiert. Gemeinden stehen in der Gefahr, Kirche steht in der Gefahr, das zu verlieren. Dann ist es eine tote Kirche. Hier ist es kalt, das liegt nicht an der Heizung. Ne? Hier geht man nicht gerne hin, dann stirbt sowas. Oder halt eben das andere, man geht da gerne hin, weil Geborgenheit ist und weil ein Zuhause ist. Du bist mein Zufluchtsort. Das ist Jesus, aber das ist auch der Ort, wo wir zusammenkommen, um Jesus zu begegnen. Und das ist etwas, was ich empfinde. Das Thema heute Morgen ist Mission. Also ich glaube, Mission bedeutet ja, dass wir uns den Menschen zuwenden, die das nicht haben, dass wir rausgehen, Mission senden, der Gesandte Jesus. Und der Text für mich vielleicht mal der heute Morgen, Johannes 17 oder 20, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Aber ich glaube, diese Sendung braucht den Hintergrund der Geborgenheit. Bevor wir losgehen, muss ich wissen, wo ich da wohne. Und wenn ich losgehe, lade ich Leute an. Ich habe viele so, ich komme ja aus auch Jesus Freaks und sowas. Ich habe viele Missionare gesehen, die penetrant auf den Straßen unterwegs waren, aber nichts hatten, wo sie die Leute einladen konnten. Und Jesus, der hat ja von sich gesagt, wie mich Gott gesandt hat. Gott war in Christus. Gott hat Jesus gesandt, um Heil zu bringen, um Rettung zu bringen. Das ist Mission. Heil bringen, Rettung bringen. Viele von uns, die meisten von uns, haben das ja erlebt. Und Jesus wurde gefragt, Meister, wo bist du zur Herberge? Und die Frage müssen wir uns auch gefallen lassen. Wo wohnst du? Was ist dein Umfeld? Wie sieht das da aus, wenn wir missionarisch unterwegs sind? Man wird uns fragen. Ich wohne in Lüdenscheid. Ich wohne in Wiedenhof. Ich wohne in der Freien Christlichen Wohngemeinschaft. Wie sieht das da aus? Ist das ein zerstrittener Haufen? Hat er sich schon 15 Mal gespalten in den letzten 20 Jahren? Ich bin 30 Jahre da jetzt. Wo wohnst du? Wie sieht das aus? Und das, ich glaube, bevor wir jetzt missionarisch anfangen, ist es wichtig, dass wir diese Frage klären, dass Nestwärme da ist, dass Geborgenheit da ist, dass wenn Leute sagen, wo wohnst du, dass wir sagen, komm und sieh. Komm nach Dabringhausen, Sonntagmorgen, 10 Uhr und sieh dir das an und fühl dich da rein. Und dann wirst du das merken, ob das ein Zuhause ist oder nicht. Mission ohne Zuhause, glaube ich, ist so eine Sache. Ich, als ich mich bekehrt habe, das war eine ganz wilde Sache. Ich habe mich in der Nähe von Osnabrück bekehrt, in so einer Jesus-Freaks-Kommune. Damals war ich hochgradig heroinabhängig, habe da entzogen, also mit Gebet und so, habe ein Wunder Gottes erlebt. Und dann war ich sowas von frisch und neugeboren und unbedarft und liebte die Christen, die Liebe Gottes war in meinem Leben. Und dann habe ich viele, wir waren so peripher am Rande der Gemeinde. Viele waren extrem Outsider und sind auch abgekippt wieder, sind nicht so viel übrig geblieben von diesen wilden Haufen. Und da kamen auch wilde Leute in unsere Gruppe. Und einer kam, so ein holländischer Reverend war das. Der bewegte sich auch nur in solchen Kreisen, hatte aber so schwarzes Zeug an und so einen weißen Kragen hier oben. Sehr beeindruckend, der Mensch, fand ich, kam überhaupt nicht aus der Drogenwelt. Und er hat uns Predigt gehalten, die waren sowas von faszinierend, also Glauben erbauend. Und boah, das hat mir richtig gut getan. Ich dachte, der ist nicht so wie so ein, ich dachte immer so ein Steinpastor, irgend so ein Versteinerter. Und die reden auch so komisch, so geschwollen, man versteht die überhaupt nicht und viele Fremdworte und sowas. Und das war bei dem nicht so. Und dann aber war das dann irgendwann mal, der wohnte 15 Kilometer weiter irgendwo auf dem Land und hat uns dann mal eingeladen, ihn zu besuchen, weil der auch alternativ und verrückt, ne, der versuchte seine Energie aus dem Misthaufen zu gewinnen. Da habe ich erstmal drüber gelacht, aber das kann man wohl wirklich. Also wer jetzt Ahnung hat von euch, der wird sagen, hey, das ist eine Sache, die läuft. Sowas gibt es. Ne? Im Misthaufen ist viel Energie, die muss man dann nur versuchen, irgendwie rauszukriegen und dann in die Heizungsanlage rein, ohne den Geruch natürlich und sowas, wenn es geht. Klappt aber heute alles, wer das drauf hat. Und so, der war so ein bisschen so öko und die ganze, das ist alles gut. Mit dem Zentrum Jesus, dann haben wir den besucht, schon als wir den Bauernhof von Weitem sahen, wo bist du zur Herberge, ne? Das war ein Missionar Gottes und er hat uns eingeladen, komm und sieh. Und das ganze Ding machte den Eindruck, ich weiß nicht, irgendwo gibt es ja immer wieder so obdachlosen Siedlungen oder sowas, das wirkte sowas von verwahrlost und dreckig und schmutzig. Und ich kam aus der Obdachlosigkeit und ich war ein Drogenabhängiger. Ich habe im Gefängnis gesessen mehrere Male und komme auf den Hof und denke, was ist denn das? Dieser wunderbare Prediger, dieser Mann Gottes, der mich so beeindruckt hat. Wie sieht's hier denn aus? Ne? Dann ging die Tür auf, seine Frau kam da raus. Die sah sowas von verwahrlost aus und von freudlos und von 7 Kinder noch, ne, genauso. Und ich, 7 Kinder ist ja toll, ne, nix da. Nur das ganze Bild, was wo bist du zur Herberge? Ne? Das war für mich so deprimierend. Ich dachte, irgendwas stimmt hier nicht. Und einige Zeit später, ich war ja junger Christ, ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass Christen auch schief drauf sein können oder was auch immer, blenden können oder wie auch immer. Aber ich habe nur gemerkt, mit der Herberge stimmt was nicht. Deshalb glaube ich, missionarisch tätig sein und Herberge, der Background, das Zuhause, das muss stimmen. Ne? Und wir machen viel Mission in Lüdenscheid, wir sind ja Missionswerk, keine Gemeinde, und wir haben viele, viele Sachen, der Benny wird gleich noch von einer Sache erzählen, aber wir wissen genau, wenn wir intern nicht Frieden haben und wenn es nicht stimmt mit unserer Leiterschaft, Ältestenschaft oder mit unseren verantwortlichen Leuten, wenn da Dinge sind, wo Menschen sind, wird es immer Probleme geben. Da muss man dran arbeiten. Das ist kein Problem. Und es gibt immer wieder auch so verschiedene Abschnitte, wo man an Dingen arbeitet. Das meine ich nicht. Das ist normal. In jeder Familie gibt es auch Probleme und so. Aber doch so im Großen und Ganzen, dass wir alle wissen, ohne Frieden, ohne Geborgenheit, brauchen wir hier niemanden einzuladen. Brauchen wir nicht missionarisch tätig zu sein. Und wenn der Teufel Mission verhindern will, was macht er dann? Dann wird er uns ewig mit uns selbst beschäftigen und mit unseren Problemen und so, dass wir nie dazu kommen, rauszugehen und anderen Menschen zu helfen. Deshalb so Geborgenheit und das gehört zusammen. Mission, Missionar. Ich habe so gedacht, früher, als ich nicht Christ war und keine Ahnung von diesen Dingen hatte, da war für mich der Missionar so ein bisschen der im Kochtopf irgendwann landet in Afrika. Das war so meine Assoziation mit Mission und Missionar. Da geht es heute Morgen nicht drum. Ne? Rein theoretisch kann das immer noch passieren, aber hat sich schon viel geändert in der Welt. Die gucken überall MTV, selbst die früher die Missionare in den Kochtopf gesteckt haben. Also das heißt nicht, dass sie das nicht mehr tun, aber so die Welt hat sich einfach verändert. Auch meine Erfahrung, was Mission und Missionare sind. Dazwischen kamen dann irgendwann mal so die Blues Brothers mit Unterwegs im Namen des Herrn. Dachte ich, ob das so die richtigen Missionare sind, ich glaube es auch nicht. Wer das kennt, ne, gibt es so einen Aufkleber auch aufs Auto. Ich mache mir das nicht drauf, weil ich da doch nicht mit identifiziert sein möchte. Obwohl ich den Film manchmal ganz gerne sehe, aber es hat mit meiner Mission dann am Ende auch nicht so viel zu tun. Muss um was anderes gehen. Wie bin ich denn Missionar geworden? Meine Mission. Ich habe mich... Erstmal bin ich froh, dass ich missioniert wurde, dass es Menschen kamen, die gesandt wurden, ne, Mission heißt Sendung, die in mein Leben gesandt wurden und die mir von Gottes Liebe erzählt haben, die mir Hoffnung gebracht haben in meiner Verlorenheit. Und ich glaube, wenn wir ab nächste Woche ist Advent. Und ich finde, dieser Gegensatz, im sozialen Bereich spricht man von Schere, Arm und Reich, aber auch diese andere Schere zwischen Geborgenheit und Verlorenheit, die wird immer krasser. Und manchmal mag man gar nicht hinschauen. Im Fernsehen gibt es so Sendungen Super Nanny oder was weiß ich, wo man auch was davon sieht, von Menschen, die verloren sind, die nicht in der Lage sind, für ihr Leben zu sorgen, für ihre Kinder zu sorgen, für ihr soziales Umfeld zu sorgen. Jetzt habe ich mal eine Sendung gesehen abends, da ging es um einen Steuerberater in Ost-Berlin in einer Lederjacke. Ich dachte, die Steuerberater haben sich auch verändert. Früher sahen die anders aus. Bei uns kommt auch einmal im Monat einer zu irgend von unseren Gästen. Kuckuck, ne? Bei mir ist nichts zu holen, der guckt gar nicht erst mehr ins Zimmer. Also das ist für uns Gang und Gäbe damit. Aber was will ich sagen, diese Schere zwischen Verlorenheit, zwischen Menschen, die es nicht raffen, die ihr Leben nicht auf die Reihe kriegen und zwischen vielleicht Leuten, die wie wir relativ geborgen und noch gut bürgerlich oder wie auch immer Weihnachten feiern und man möchte auch dann nicht unbedingt immer diese Sachen vor Augen haben. Man schottet sich ein bisschen ab. Ne? Weil man das auch schwer ist, das immer zu ertragen. Manchmal ist das ja sehr nah beieinander, Nachbarn, ne? Wo man eigentlich weiß, denen geht's wirklich nicht gut, aber ich will jetzt mal meine Ruhe haben. Ich kann mich da nicht drauf einlassen. Ne? Also diese Schere, glaube ich, die nimmt ganz gewaltig zu, gerade spürbar, fühlbar auch in den nächsten Wochen. Und wohl da, wo das lebt in uns, diese Liebe Gottes uns bewegt. Und wir sind damals in Gießen in der Diskothek gewesen. Die fing abends um 11 an und ging dann morgens bis um 6. Der Name hieß morgens um 5. Die Disco hieß morgens um 5, eine Drogendisco mit viel Razzia und sowas. Und in dieser Disco standen jeden, also immer wenn wir da waren, Wochenende, standen da zwei ältere Damen mit dem Kopftuch und haben Traktate verteilt vom Heiland. Das waren Missionare. Und das habe ich nie vergessen. In dem Moment, wo die da standen, konnte ich nichts mit denen anfangen. Es gab viele von unseren Leuten, die haben darüber gelästert. Das habe ich nicht gemacht. Weil ich Respekt davor hatte, dass diese, ich wusste, ich merke das jetzt schon, ne? Ich bin gut in der 50 und wenn es so auf 11 Uhr zugeht, dann bin ich sowas von müde. Die waren 70 und sind abends um 2 Uhr da angetapert, ne? Und haben ihre Traktate und haben, wer das wollte, dem haben sie von Jesus erzählt. Wahnsinn. Ich bin dankbar. Es gab andere Missionare, Leute, die dann zum richtigen Zeitpunkt in meinem Leben kamen und mir von Jesus erzählt haben. Und ich habe mich bekehren können. Ich habe eine tolle Erfahrung gemacht mit der Kraft Gottes, mit der Liebe Gottes, mit der Aufnahme in sein Haus. Und dann war ich in so einer Voreinrichtung von dem, was wir heute machen. Wir haben ein Reha-Zentrum für Drogenabhängige. Und wir hatten damals so eine Jesus-Freaks-Kommune, wo wir also täglich Andachten gemacht haben und wo wir Leute aufgenommen haben. Und ich war, weiß ich nicht, 3-4 Wochen bekehrt. Wir hatten so 2-3 Bettzimmer und dann kriegte ich in mein Zimmer den nächsten Drogensüchtigen. Der kam aus Hema im Sauerland. Und ja, manche Drogensüchtige sind ja auch psychotisch, also wir sagen durchgeknallt. Man weiß nicht genau, gibt es da noch einen zurück? Das weiß man nie so genau. Und der war ziemlich durchgeknallt. Okay, dann denkt man, die brauchen erstmal ein bisschen Zeit, bis sie so runterkommen von den ganzen Drogen, 1-3 Wochen, bis sie wieder ein bisschen klarer werden und so. Und der Typ hat halt dann so mitgekriegt, auch unsere Zeugnisse und so weiter. Und dann irgendwann, ich habe zum Beispiel eine ganz lange Haare gehabt, eine lange Matte gehabt, 70er Jahre, manche werden sich noch erinnern, werden es manche, ja. Sind hier Menschen, die auch 70er Jahre erlebt haben? Natürlich. Und heute sieht man das nicht mehr so oft. Und dann habe ich diese Worte gelesen, wenn jemand in Christus ist, ist er eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen. Und da sind die Haare runtergekommen und da ist auch so ein bisschen von dem passiert, dich kennt man ja überhaupt nicht mehr wieder, ne? So war das. Und wir haben das erzählt, wie Jesus uns verändert hat. Und dieser Uli, der steht dann eines Tages im Badezimmer und nimmt eine Rasierklinge und skalpiert sich. Und kommt dann da blutend raus und sagt, so, jetzt bin ich auch neu. Haare sind ab. Da dachte ich, was ist denn das für ein Chaot? Wir mussten den ins Krankenhaus bringen. Der ist dann in eine Psychiatrie gekommen und war in der Psychiatrie längerig, 6 Wochen oder so. Wir sind sehr bibelverbunden, à la Jericho, einmal eine Woche um die Psychiatrie rumgelaufen und haben gebetet. Ne? Ja, heute weiß ich, ob ich sowas heute noch machen würde. Damals haben wir es gemacht. Für den Uli gebetet und für die Leute, die da drin. Wir haben so ein erfülltes Herz gehabt, dass Gott sich um diese Menschen kümmert. Und dann kam der wieder, kam in mein Zimmer rein und ich dachte, oh, der hat sich nicht viel verändert. Den haben sie noch mit Tabletten ruhiggestellt, Haldol und so ein Zeug. Ich dachte, wenn die Tabletten mal weg sind, dann ist er genauso verrückt wie vorher. Und das Zimmer war so klein, dass für einen alleine das kaum reichte. Und es ging dann auch tatsächlich los. Chaos, bei uns immer Chaos. Und ich war 4 Wochen bekehrt, ich liebte es, meine Bibel ordentlich auf dem Schreibtisch liegen zu haben, vielleicht noch eine Kerze hinzustellen. Ich hatte mir so einen schönen Shalom-Israel-Stern gebaut. Also ich hatte mir so eine richtig schöne kleine christliche Idylle da aufgebaut. Schön war es, wenn man da reinkam. Richtig schön, ne? Geborgen. Es war richtig schön. Ja, und dann kam dieser Idiot da rein, machte alles dreckig, machte alles durcheinander. Überall lagen seine Socken, Unterhosen und der ganze, da stank in der Bude. Und dann dachte ich, ich kann hier nicht wachsen. Ich brauche die Stille. Ich brauche die religiöse und ich habe immer Gottes Gegenwart gefühlt, wenn ich da reinkam. Kerze, Bibel, alles war so schön, so klein und schön. Und dann hat dieser Typ meine Idylle zerstört. Und dann bin ich zum Leiter gegangen und habe gesagt, also ich glaube, ich werde rückfällig, wenn der hier, du musst den woanders hin tun, der nervt mich. Und wir hatten aber keinen anderen Platz. Und was ich gelernt habe in der Zeit, einfach mit Jesus zu reden, mit Gott zu reden. Und irgendwann hat Gott zu mir gesagt, was willst du? Willst du religiöse Idylle oder willst du dich um andere Leute kümmern? Willst du deine Liebe weitergeben? Willst du deinen religiösen Selbst, deinen Ego-Trip hier pflegen? Oder siehst du, diesen kaputten Menschen habe ich dir gegeben. Und ich sende dich zu dem, da fängt die Mission an. Was redest du davon? Du betest für Afrika und wir laden die Missionare ein. Weißt du, wo die Mission anfängt? 2 Meter weiter. In deinem Zimmer fängt die an. Und dann habe ich meine Einstellung geändert. Vor allen Dingen dieses Gefühl, meine religiöse Idylle wird gestört. Da habe ich gemerkt, das stimmt. Das ist so schön, alles ist so schön. Und dann fing ich an, aufzuräumen, für ihn zu beten, ihm zu dienen. Und ich habe etwas verstanden, dass ich gesandt bin. Du bist nicht nur Christ geworden, du bist gerettet, sondern du bist gesandt. Ibernd, ich sende dich. Dann habe ich gedacht, aber ich brauche ein Jahr, um gesund zu werden, Therapie. Er sagt, Gott, nein, du brauchst nicht einen, das fängt jetzt an. Ne? Wann fängt Mission an? Wann bin ich bereit für andere? Manchmal denkt man, ich bin noch lange nicht bereit. Ich brauche noch so viel Heilung. Ich brauche noch so viel Zubereitung. Ich muss noch eine Bibelschule besuchen, eine Ausbildung machen als Missionar. Das sind alles so Dinge, die mir durch den Kopf gegangen sind. Gott sagte, fang jetzt an. Fang an, Licht zu sein für den Uli. Fang an, ihm Hoffnung zu geben. Fang an, ihm zu helfen, wenn er schwach ist. Fang an, ihm Mut zu machen, wenn er abbrechen will. Fang an, für ihn da zu sein, wenn er durcheinander ist. Wisst ihr, was der Uli heute ist? Ausgebildeter Pastor und Leiter einer psychosozialen Tagesklinik in Bremen. Wow. Ja, ich will nicht sagen, das habe ich gemacht, das hat Gott gemacht. Ne? Aber ich bin dankbar. Und daraus ist für mich Berufung geworden. Da sind viele, viele wieder in mein Leben gekommen, Verrückte und nicht so Verrückte. Vor ein paar Jahren hat mich Gott nach Heidelberg gesandt. Da haben wir Zeugnis gegeben. Und da habe ich den da kennengelernt. Der war auch drogenabhängig, hatte mit der Russenmafia zu tun. Und nach dem Abend kam er zu mir und sagte, ich will mal mit dir reden. Benny.
Ja, schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Genau, ja, ich bin 24, komme aus dem wunderschönen Süden Deutschlands, in der Nähe von Heidelberg und ich habe das auch erlebt und ich habe heute Morgen das Privileg, euch ein bisschen damit reinzunehmen, was ich mit Jesus in meinem Leben erlebt habe und was das für mich bedeutet. Ich war auch lange drogenabhängig, habe auch, wie Ben schon angedeutet hat, mit der Russenmafia war ich zugange, war da tief drin und mit 21 auf einer Baustelle kam ein Architekt zu mir und hat mit mir angefangen, über Gott und die Welt zu reden, hat mich missioniert. Und er konnte nicht aufhören, davon zu reden. Und ich habe mich auf eine Diskussion mit ihm eingelassen. Das habe ich gerne gemacht, weil ich immer so gedacht habe, ach, den Christen, den fühle ich mich intellektuell überlegen, weil mit was die mir da kommen wollen, das ist sowieso alles Humbug. Und er hörte nicht auf, das ist alles logisch nachvollziehbar, erklärbar und hat mich zu einem Alpha-Kurs eingeladen. Und ich dachte, ja, den kriege ich schon noch. Bin da hingegangen und wurde dann auch missioniert. Ich war zu dem Zeitpunkt noch ziemlich kaputt. Ich habe dann Bernd kennengelernt, das war danach in Meckesheim. Und hab dann festgestellt, da waren 3 Monate dazwischen, in diesen 3 Monaten, dass ich es selber noch nicht schaffe. Also ich habe Jesus kennengelernt, ich habe das kennengelernt, dass er mich liebt, dass er ein Vater für mich ist, aber ich habe nicht gewusst, was mache ich jetzt damit. Und dann hat der Bernd gesagt, er leitet eine Therapieeinrichtung, ich kann doch gerne kommen. Bin ich da hingegangen. Hat mir auch sehr gut gefallen, hat mich auch immer wieder ermutigt, weil ich war nicht an dem Punkt, ich habe gesagt, ich brauche keine Therapie, also ich kriege das bestimmt auch irgendwie alleine hin, außerdem, was erzähle ich denn den ganzen Leuten, ich war sehr auf Anerkennung von Menschen aus, was erzähle ich denn den Leuten, ich kann doch nicht in Therapie gehen. Er sagte, ja, nenn es doch Jüngerschaftsschule, das war es letztlich auch für mich. Ich bin da hingekommen und habe genau das Gleiche erlebt wie Bernd. Ich dachte so, da waren ein Haufen kaputt nix und ich fühlte mich nicht so kaputt. Und ich dachte, was will ich mit den ganzen Typen? Die sind ja völlig kaputt. Und ich muss doch erstmal selber heil werden und es dreht sich doch jetzt erstmal alles um mich. Und Gott, wo bist du? Und du musst doch mir jetzt dienen. Und irgendwann hat es so Klick gemacht während der Therapie und auch durch die Lehre, die da reingegeben wird, dass es eben sich nicht um mich dreht. Es geht nicht in erster Linie um mich, sondern es geht in erster Linie, dass Gott mich frei gemacht hat und mich gebrauchen will für andere. Und wo ich das verstanden habe, habe ich gemerkt, wie ein Schlüssel in mein Leben kam. Und ich wurde dann auch heil. Ich war ziemlich durcheinander früher noch, und auch ziemlich aufmüpfig. Ich war sehr, sehr arrogant. Und ich habe gemerkt, wie ich angefangen habe, mich um andere zu kümmern, wie ich angefangen habe, Schritte auf andere zuzugehen und denen zu dienen, zu gucken, was können die Leute um mich rum, mit denen ich jetzt im Moment zusammenlebe, was können die gebrauchen, habe ich gemerkt, wie Gott mehr und mehr auch meine Beziehung zu ihm geheilt hat, gepflegt hat, wie die tiefer wurde. Nach der Therapie bin ich dann in Nachsorge gegangen. Es war dann ziemlich schnell auch klar, dass ich mein Leben ganz dem Herrn widmen will, also auch in den vollzeitlichen Dienst, was auch immer das heißen mag, zu gehen. Und habe mit Bernd zusammen, Bernd war mein Seelsorger in der Zeit, das auch herauskristallisiert. Und ich habe das, wenn ich ganz ehrlich bin, es hat mir dann keiner mehr sagen müssen. Das war für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich habe einen Schatz gefunden. Ich gehe heute auf die Straße, um Drogenabhängige zu erreichen, und die stellen mir immer die Frage, warum kommst du hier auf die Straße, was willst du hier? Und dann sage ich, ja, ich habe einen Schatz gefunden, den will ich unbedingt teilen. Nach der Nachsorge bin ich dann nach Hause gegangen, habe Geld verdient, und jetzt bin ich auf der Schule für Evangelisation und Mission, das ist ein Zweig der FZG, auf der Wieslade oben. Ich lasse mich jetzt schon seit Januar zurüsten und will wirklich das in die Tat umsetzen, was ich gelernt habe, wo Jesus mein Herz erreicht hat. Und ich glaube einfach, da gibt es so viel mehr, und es fängt nicht im Ausland an, es fängt nicht da an, sondern wie Bernd gesagt hat, es geht direkt in unserem Umfeld, geht es los. Und ich habe gemerkt, es kommt auch nicht darauf an, ob wir das leicht haben auf der Straße, ob wir es leicht haben, auf Menschen zuzugehen, sondern es ist unser Lebensstil, wie wir mit den Leuten umgehen, die um uns herum sind. Und ich habe das zutiefst erfahren, und das will ich auch unbedingt teilen, das will ich unbedingt weitergeben. Und der Bernd wird mit Sicherheit noch einige Sachen mehr dazu sagen, bevor ich jetzt hier anfange zu predigen.
Gut, danke, Veni. Ja, für mich, dann erfüllt sich was, wenn das geschieht, ne, dass Leute gesund werden, dass sie aus ihrer Verlorenheit zurückfinden, natürlich auch in Familie und sowas, aber letztendlich auch dann dieses missionarische Herz irgendwo dem nachgehen und sagen, wo kann da mein Platz sein, wo kann ich mich da irgendwo mit einbringen. Vielleicht noch ein Psalmwort möchte ich gerne mal dazu lesen, in Psalm 41. Ich glaube, dass, was ich gerade erzählt habe, meine Erfahrung mit dem Uli und danach mit vielen, vielen anderen, Bennys Zeugnis auch gerade. Es gibt ja nötigerweise auch bestimmt viele, viele Themen, Seminare und so weiter, die sich damit beschäftigen, dass Menschen gesund werden, Beziehungen gesund werden, innere Heilung und all solche Sachen. Was ich nicht so gut finde, wenn man sein Leben lang nur auf solche Sachen, also quasi sich mit sich selbst beschäftigt. Und da glaube ich, dass irgendwo auch eine Gefahr ist, dass man dann einfach nicht mehr weiterkommt an bestimmten Stellen. Man dreht sich dann im Kreis. Und ich habe gemerkt, dass dieses Wort hier im Psalm 41 wohl dem, der sich der Schwachen, ich will mal sagen der Verlorenen, annimmt. Den wird der Herr erretten zur bösen Zeit. Böse Zeit ist um uns herum. Wissen wir, wir leben in einer Wirtschaftskrise. Und manche sind auch noch näher dem Endzeitgedanken, mehr oder weniger, ne? Wir spüren das. Ich persönlich bin vor ein paar Wochen in Manila gewesen. Wir haben da ein Training gehabt für Mitarbeiter in Reha-Zentren in Asien, aus Thailand, Mongolei und so weiter. Das war auch ein Stück Mission. Ich bin 7 Tage da gewesen. Und dann gab es, der ein oder andere wird das mitbekommen haben, diese Flut, Taifun. Und wir fuhren morgens los und wollten unser Meeting da haben, unser Treffen haben. Da fing es an zu regnen, stark an zu regnen. Nach 10 Minuten stand das Wasser so hoch. Und dann sagt jemand, das ist normal hier, wenn es hier richtig Taifun ist. Aber wir kamen dann nicht mehr weiter. Wir waren 12 Stunden im Auto und haben immer versucht, ein bisschen höher zu kommen. Und dann fiel der Strom da aus und so weiter. Wir kamen da nicht mehr raus. Das ganze Ding fiel aus und auch unser ganzes Trainingslager wurde völlig umgekrempelt, weil ab nächsten Tag haben wir dann mitbekommen, beziehungsweise übernächsten Tag, ich bin gar nicht nach Hause gekommen abends, was da wirklich passiert war in den tiefer gelegenen Slumgebieten. Die waren ja zweistöckig überflutet von diesen Wassermassen, die da runtergekommen waren. Und dann sind wir mit unserem ganzen Trainingscamp raus die nächste Woche und haben in dem Schlamm versucht zu helfen. Wir haben nach Hause hier gefunkt und als die Dinge dann wieder gingen, Strom und sowas, und dann ist sofort viel Geld gekommen, weil die Leute einfach sich haben bewegen lassen von dieser Not. Das weiß man ja auch im Fernsehen, das finde ich ja halt immer noch ganz gut, dass die Leute dann relativ schnell reagieren. Aber da haben wir gemerkt, wie dieses Ganze sich der Schwachen unter verlorenem Erbarmen, wie man plötzlich mittendrin steht und gar nicht mitrechnet, wie man plötzlich in so einer Art Endzeitgeschehen, fast so ein apokalyptisches Szenario, das war so, und man denkt immer, naja, wir leben ja hier in Deutschland, wir haben hier auch schon schlimme Sachen erlebt, erleben die immer mehr, und das wird auch in Zukunft so sein. Aber ich glaube, wir brauchen keine Furcht zu haben, aber wir brauchen die richtige Ausrichtung. Wir wollen leben aus Geborgenheit, die wir uns geben. Wir wollen hier immer wieder unseren Rückhalt haben in der Gemeinde, wo wir beten, wo wir unsere Lasten abladen. Ich fand das toll hier. Habe ich noch nie so gesehen, was ihr macht, dass die Kranken da stehen, die Besuchsdienste und sowas. Ich finde das wirklich auch nachahmenswert, dass dieser Rückhalt da ist. Aber dann wollen wir auch da sein und schauen, wo können wir was tun. Wir wollen nicht wegschauen, wir wollen bereit sein. Den wird der Herr erretten zur bösen Zeit, er wird ihn bewahren und beim Leben erhalten und es ihm lassen wohlgehen auf Erden. Ich finde, das ist eine Wellness-Verheißung, die ist für mich viel besser wie das ganze Wellness-Getöse. Und wenn ich merke, dass Gemeinden Wellness-Wochenenden anbieten und so, dann frage ich, sind wir da noch auf dem richtigen Weg? Dass wir unsere Gemeinde immer toller machen und jetzt machen wir noch einen Schönheitskurs und demnächst machen wir noch einen Nagelkurs und die Leute verrecken draußen. Wir gucken nur nicht hin, wir kriegen es nicht mit. Diese Dienste an den Kindern. Wir haben letzte Woche in Lüdenscheid eine Einladung gehabt, der Bär ist los, da sind 800 Kinder aus der Stadt gekommen. Plus 200, 300 Erwachsene, über 1000. Wir hatten gerechnet mit 150. Merkt ihr, was Sache ist? Wenn man Geborgenheit, wenn man zu Hause anbietet, wie nötig das ist, wie wichtig das ist, sich dem zu stellen. Und die Frage, die wir beide heute Morgen auch so, die so drin, wann bin ich so weit? Ich bin noch nicht so weit. Wir müssen erst noch diese Probleme lösen, jene Probleme. In der Zwischenzeit werden aber etliche Menschen draußen sterben, weil wir immer noch nicht so weit sind. Und ich werde das gleich noch zu Ende bringen. Was dieser Psalm mir sagt, ist halt, das ist etwas, was ich auch dem Benny oder bei uns waren inzwischen über 1000 Drogenabhängige mitgebe. Christsein bedeutet offensiv leben. Christsein bedeutet nicht defensiv leben. Du wirst angefochten von der Unmoral, du wirst angefochten von der Lüge, du wirst angefochten von der Droge, du wirst angefochten von der bösen Welt, du darfst nicht in die Disco gehen. Alles so defensiv. Wir stehen an der Wand und wir hoffen, dass uns niemand was tut, der böse Teufel nicht kommt oder so. Hallo. Hallo. Der Teufel hat Angst vor uns. Wir haben nicht Angst vor den Prostituierten, sondern die haben Angst vor uns. Oh, die Christen kommen. Ne? Wir haben da nicht Angst vor, sondern der Teufel hat Angst vor uns, weil er weiß, wir werden Beute machen. Wir werden da Leute wegholen. Wir werden Leute aus der Unmoral rausholen. Wir werden Leute aus der Kriminalität rausholen. Wir werden Leute aus der Sünde rausholen. Ne? Wir leben offensiv und wir wollen uns ermutigen, immer wieder offensiv Gas geben. Wir sind heute Morgen hier unterwegs gewesen und wir fuhren auf eine Ampel zu. Vor mir fuhr jemand und ich dachte, fahr, wir haben es eilig, wir wollten zum Gebet hier sein. Und der bremste ab schon bei Grün. Da dachte ich, ja klar, der wartet auf Rot. Und so war es dann auch. Und dann standen wir da. Das war mir so ein Bild. Ne? Ich sag noch zu ihm, Gas geben, das wird unser Thema gleich in der Gemeinde sein. Ne? Gas geben. Ne? Ja, mit aller Vorsicht. Mit aller Vorsicht. Es gibt im Leben von David so eine Geschichte, als die Könige rauszogen, 2. Samuel 11 steht das, um zu kämpfen für Israel und so. Und der war ja ein großer Kämpfer, aber einmal blieb er zu Hause, ne, hat so quasi die Kriegsrüstung abgelegt, die Pantoffeln angezogen. Im Epheserbrief heißt es, tragt als Schuhe die Bereitschaft, das Evangelium hinauszubringen, loszugehen, die Verlorenen zu suchen, sich euch um die Nöte der Menschen zu kümmern. Tragt diese Schuhe auch als Gemeinde. Und ich weiß, dass euch das beschäftigt. Deshalb bin ich hier drauf gekommen. Ihr habt dieses Jahr gehabt unter dem Motto Mission. Deshalb auch so dieses Thema heute Morgen. Und David hatte diese Schuhe nicht angezogen, diese Stiefel der Bereitschaft. Der hat die anderen geschickt. Hat sich was passierte? Der ist da am Baden und sowas, Wellness, er lässt sich gut gehen. Dann sieht er da die Batzeba auf der anderen Seite. Da kommt die Unmoral. Wenn Christen in der Defensive leben, dann bekommen sie viele Probleme, viele Anfechtungen, viele Versuchungen, dann schaffen sie es hier nicht, dann schaffen sie es da nicht, dann kommen die Heimlichkeiten ins Leben und so weiter. Und ich glaube, dieses Offensivleben, sich herausfordern, das auch mit anderen unterwegs sein in der Gemeinschaft, das bringt Dynamik in mein Leben. Das macht auch Spaß. Nee, Menschen retten macht Spaß. Mission bedeutet, Jesus wurde gesandt von Gott zur Rettung. Der hat mich gerettet, der hat dich gerettet, der hat dich gerettet und dich gerettet und dich. Jeweils aus einer ganz persönlichen Verlorenheit. Menschen retten macht Spaß. Mit Menschen christlich diskutieren, das macht nicht unbedingt Spaß. Ich habe so gedacht, retten, ne? Genau. Deutsche Lebensrettungsgesellschaft sind, glaube ich, die am Wasser unterwegs sind. Ne? Nicht jeder Schwimmer will gerettet werden. Ne, wenn die Lebensrettungsgesellschaft so unterwegs ist und die ziehen alle raus, die da rumschwimmen, dann könnten sie Ärger kriegen. Es kann sein, dass da gerade ein Triathlon ist. Und die sind nicht am Absaufen, sondern die müssen so und so viele Kilometer schwimmen. Oder Bergrettung gibt es auch. Ich fahre schon mal in den Alpen auch gerne, Motorrad oder so. Da gibt es ja Klettern, das ist für mich Albtraum. Da würde ich sofort sterben, wenn mich einer auf den Berg absetzen würde, ohne Geländer, festfrieren. Ne? Dann können sie mich nur mit dem Hubschrauber runterholen. Aber es gibt Leute, die laufen da freihändig oder am Seil. Aber nicht jeder, der da am Seil hängt, muss gerettet werden. Manche machen da ihren Sport draus. Und da habe ich so gedacht, wir können das auch übertreiben. Wir müssen die Verlorenen retten. Wir müssen die Menschen, Jesus hat uns gesandt zu den Verlorenen. Manche beißen sich die Zähne aus und versuchen da so einen Triathleten aus dem Wasser zu ziehen, der will aber gar nicht. Also mit einer ungemeinen Penetranz bearbeitet man dann Leute, die eigentlich gar nicht vorbereitet sind. Rettung bedeutet schon, dass wir die Verlorenen suchen und ihnen offensiv begegnen, dass wir die Schuhe anhaben. Im Epheserbrief oder auch der verlorene Sohn bekommt die Schuhe angezogen, als er ins Vaterhaus zurückkommt. Und ich meine, das hat damit zu tun, diese Bereitschaft auch irgendwie sich dem zu stellen, wo sind Menschen, die das brauchen. Und ein letzter Gedanke der Motivation. Es gibt ja dieses Vaterhaus, das immer wieder auch zitiert wird. Zwei Söhne, der Vater zahlt dem einen das Erbe aus, der verprasst alles und ist weg. Und der andere arbeitet weiter, tut seine Pflicht, wie auch immer man das verstehen will. Ich habe so gedacht, auch heute Morgen, wir beten an, Gott ist in unserer Mitte. Wo ist Gott wohl? Sitzt er bei der Musik? Gott ist inmitten seiner Gemeinde. Wo ist heute Morgen wohl Gott hier? Dann dachte ich, der steht am Fenster. Warum steht er am Fenster? Er wartet auf seinen verlorenen Sohn. Wir sind nicht alle hier. Er hat noch verlorene Söhne. Dein Bruder, mein Bruder. Und der andere Bruder hat das überhaupt nicht mitgekriegt. Der hat nur seinen Alltag gesehen. Und Christsein bedeutet doch auch, nah am Vaterherzen Gottes zu sein. Es hat so Perioden gegeben, wo wir uns sehr damit beschäftigt haben, nah am Vaterherzen Gottes zu sein, oder? Diese Liebe Gottes. Oft haben wir die nur dann für uns verkonsumiert. Aber ich spüre, je näher ich Gott komme, dann spüre ich seine Sehnsucht. Ich habe noch so viele verlorene Kinder draußen, die leben im Elend. Ich weiß nicht, wer von euch wirklich mal Kinder verloren hat, ich auch nicht. Aber wenn ein Vater seine Kinder liebt und weiß, einer ist verloren, der macht sich Gedanken, wo ist mein Mädchen? Wo ist die? Ja, die ist in Köln. Was macht die da? Die lebt im Rotlichtmilieu. Oje, oje. Wie wird sie ergehen? Ja, vielleicht hat sie ihre Bude verloren, ihr Zuhälter hat sie verprügelt, die liegt unter der Brücke. Der Vater macht sich Gedanken. Die anderen denken, was ist mit dem Vater los? Der ist immer so abwesend. Der ist bei seinen Kindern. Und dann sagt der andere Bruder: Papa, soll ich mal gucken gehen, wie es dir geht? Ja, das wäre schön. Willst du mal gucken gehen? Soll ich mal gucken gehen, wie es den verlorenen Kindern Gottes draußen geht? Trauen wir, in den Dreck zu gehen und zu gucken, wie es ihnen geht? Das ist Mission. Und da hat Gott gesagt, steckt den Rahmen weit bis ans Ende der Erde. Aber wir können nicht morgens hier zu unserem Vater immer auch, Vater, wie toll, Halleluja und so. Und wir kriegen gar nicht mit, die Not in seinem Herzen. Ne? Dass der Vater noch andere Kinder hat. Und er hat gesagt, geht raus, geht an die Hecken und Zäune und holt sie herein. Es ist noch Platz. In meinem, bei euch ist nicht so viel Platz, das finde ich ganz gut. Aber ein bisschen Platz ist auch noch. In meinem Haus in Wienhof sind auch wieder Plätze frei. Und wenn die Plätze frei sind, dann sagt, geht raus, holt die Leute rein. Ne? Geht an die Hecken und Zäune und holt sie herein. Geht bis an die Enden der Erde und holt sie herein. Mission. Nicht jeder ist ein guter Missionar. Ich bin auch nicht so ein Typ, wenn ich im Bus sitze oder so, dass ich meinen Nachbarn sofort anrede, bist du errettet und sowas. Und das habe ich noch nie im Leben gemacht, das werde ich wahrscheinlich auch nie im Leben machen. Was ich sagen will, ist, dass wir alle sehr unterschiedliche Aufgaben, Gaben, Berufungen haben, das wissen wir auch. Ne? Und manchen fällt das sehr leicht. Ich bin mal mit einem unterwegs gewesen, der hat das gemacht. Wir sind mit dem Zug nach Hannover gefahren, normalerweise fahre ich im Auto. Und der hat jeden in unserem Abteil angequatscht und mir war das peinlich, obwohl ich ein Leiter bin in einer missionarischen Bewegung. Ich dachte, das ist peinlich, was der macht. Das war aber nicht peinlich. Das war gut. Das waren immer gute Gespräche. Nur meine Berufung ist es nicht. Aber meine Berufung ist es, zu Menschen zu gehen auf der Straße und hier und da und ihnen zu helfen. Und ich glaube, erstmal ist wichtig, dass wir als Ganzes missionarische Gemeinde, das ist eigentlich normal, dass wir missionarische Gemeinde sind. Ich habe heute Morgen nachgeguckt, missionarische Gemeinde, das ist eine Gemeinde, die dafür sorgt, dass die aktiv dafür sorgt, dass die Botschaft weitergeht. Das machen manche einzeln, aber es gibt auch Projekte. Unter anderem, eins habe ich heute Morgen kennengelernt, das bist du. Dafür wird hier gebetet. Das ist eure Kinderarbeit, das finde ich super. Und ihr habt bestimmt noch andere Projekte. Und ich hoffe, dass wir alle damit eins sind, identifiziert sind. Wenn wir schon nicht diese Gaben haben und diese Möglichkeiten haben, dann möchten wir aber doch, wir beten für die. Unsere Gemeinde hat sich vorgenommen, hier und da und dort zu helfen und zu unterstützen. Wir haben auch ein paar Projekte. Dafür sammeln wir Geld, dafür leben wir, dafür beten wir, dafür stehen wir. Da weiß ich, da kann ich mich einbringen. Da kann ich ein missionarisches Herz entwickeln. Ich finde das voll okay, auch wenn ich das vielleicht sonst nicht so schaffe in der Nachbarschaft oder im Alltag. Aber hier wollen wir uns identifizieren. In Lünscheid, wo wir sonst hingehen, sonntags morgens in der Kreuzkirche, wir haben ein Projekt in Lima, was die Kreuzkirche macht. Und ich finde das super, dass ich, da habe ich eine Möglichkeit, mein missionarisches Herz mit einzubringen. Ich möchte ans Ende kommen. Ich glaube, dass wir aus dieser Nähe zu Gott, aus diesem Herzschlag Gottes immer wieder motiviert werden. Gott hat noch andere Kinder, ich habe noch Brüder und die sind verloren. Und ich möchte dafür beten, ich möchte mit meiner Gemeinde, mit meinem Kreis, mit meiner Gruppe zusammen herausfinden, was können wir da tun, was kann ich da tun. Ich weiß, Offensivgeist ist nötig. Ich bin Fußballspieler gewesen, gucke auch immer noch gerne Bundesliga und man weiß das. Meine Otto Rehagel ist jetzt, glaube ich, als der Maurer schlechthin. Defensivkünstler, ne? Trotzdem hat er es geschafft, mit seinen Griechen zur Südafrika-Weltmeisterschaft zu kommen, aber das ist so die berühmte Ausnahme. Eigentlich geht es darum, offensiv zu leben. Und dazu möchte ich uns ermutigen, dass wir uns da gegenseitig helfen, unseren Platz zu finden als Gemeinde, aus dieser tiefen Geborgenheit heraus, ganz besonders angesichts der bevorstehenden Weihnachtszeit mit hellen Augen, um uns auch zu schauen, diese Amokläufe und all das, das sind alles Dinge, wir können manchmal Dinge schon vorher wahrnehmen, wenn wir nur ein bisschen wach sind auch und von Gott uns wache Augen dafür geben lassen. Amen. Ich möchte noch beten zum Schluss. Oh Jesus, wir sind so dankbar, dass wir das erlebt haben, dass du Verlorene rettest, dass bei dir Vergebung ist von Schuld, dass wir ein Zuhause gefunden haben in deinem Haus. Herr, wir wollen nie aufhören, dich dafür zu preisen. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als 1000 draußen. Ja, wir wissen aber, wie viele Menschen noch leben in dieser Verborgenheit, in dieser Verlorenheit, in dieser Kaputtheit. Und wir bitten immer wieder neu, dass du uns Möglichkeiten gibst, sie zu erreichen, sie einzuladen. Auch gerade jetzt, wenn Weihnachten kommt her und die Menschen einfach mit Schmerz feststellen, dass diese Geborgenheit für sie gar nicht da ist, dass so viel kaputt ist. Herr, da umso mehr wollen wir bitten, dass wir irgendwo Licht sein können. Herr, nicht nur mit unseren Ketten, die wir irgendwo aufhängen in den Städten und in den Vorgärten, sondern die Lichter, die brennen in unseren Herzen und die anderen Menschen den Weg zeigen aus der Dunkelheit in dein Licht und nach Hause. Ich möchte auch so Segen erbitten für die Gemeinde hier, dir danken, Herr, dass wir uns hier beschäftigen konnten dieses Jahr mit Mission und Herr, dass du noch nicht fertig bist damit. In Jesu Namen. Amen.